Joana, 22.
Matthäus, 33.
Andreas, 55.
Helga, 57.
Norbert, 60.
Boris, 43.
Juan Carlos, 53.
Georg, 61.
Dieter, 52.
Christoph, 49.
Dirk, 49.
Mike, 42.
Michael Stefan, 34.
Alexander, 41.
Jörg, 48.
Uwe, 52.
Stefan, 37.
Ulrich, 37.
Gerhard, 40.
Stefan, 49.
Bekit, 33. Es ist der 21. Juli 2016. Wir sind auf dem Weg zur Gertrudenkirche in Osnabrück, wo der bundesweite Gedenktag für die Drogentoten mit einer Gedenkfeier begangen wird. Geladen hat das Osnabrücker Drogenhilfsnetzwerk zum ökumenischen Gottesdienst mit anschließendem Gedenken an die verstorbenen Abhängigkeitserkrankten im Zeitraum Juli 2015 bis Juli 2016 am Gedenkstein in dem Kirchgarten der Gertrudenkirche, sowie zum abschließenden Treffen in der Teestube Communitas zum gemeinsamen Beisammensein bei Kaffee, Tee und Kuchen begleitet von rockiger Live-Musik. Der Internationale Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige findet seit 1998 immer am 21. Juli statt. Begangen wird er maßgeblich vom Bundesverband der Eltern und Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit. Der Gedenktag soll auch auf die Gefahren einer zu repressiven Drogenpolitik hinweisen. 22 tote Drogengebraucher sind im genannten Zeitraum verstorben. Im Vorjahreszeitraum waren es 8 verstorbene Abhängigkeitserkrankte. Niemals zuvor waren in Osnabrück mehr Menschen an ihrer Sucht gestorben als in dem vergangenen Jahr.
Wir haben in diesem Jahr 22 Drogentote in der Region Osnabrück. Das ist ein absoluter trauriger Höhepunkt. Seitdem wir diese Aufzeichnungen machen, haben wir noch nie so viele Tote. Im Vergleich zum Beispiel zum letzten Jahr hatten wir nur 8. Da ist das schon ein massivster Anstieg. Wenn man den Bundestrend nimmt, dann sind wir im Trend.
Wie Herr Schwichtenberg in seiner Ansprache erwähnt, liegt die Stadt Osnabrück demnach leider im Bundestrend. Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist im Jahr 2015 nochmals gestiegen. Während die Zahl der Drogentoten bis zum Jahr 2012 stetig gesunken ist, ist seitdem ein bundesweiter, kontinuierlicher Anstieg der Drogentoten zu erkennen. Nach dem aktuellen Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung stieg die Zahl der Drogentoten im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr von 1032 auf 1226 Drogentote. Dies entspricht einem Anstieg von 18,8%. Das Durchschnittsalter der Drogentoten lag bei 38 Jahren. Der Anteil der männlichen Rauschgifttoten lag bei 84%, der weibliche Anteil bei 16%. Die Bundesregierung sieht einen Anstieg der Todesfälle in Verbindung mit neuen psychoaktiven Stoffen und Todesfälle durch Vergiftung in Verbindung mit Fentanyl. Hier geht die Bundesregierung jedoch von einer noch größeren Dunkelziffer aus, da die Erkennbarkeit in diesem Falle schwierig sei. Genaue Gründe für den Anstieg der Todesfälle anzugeben ist schwierig, da sich die Todesursachen nur selten konkret auf den Drogenkonsum an sich zurückführen lassen. So sieht es auch Norman Zieblies vom Café Connection.
Eine hieb- und stichfeste Erklärung gibt es dafür ja immer nur insofern, wie man wirklich auch ganz klar die Todesursache im Einzelfall hat. Und das ist ja eigentlich nie bekannt. Ne? Also wir kriegen ja keine Obduktionsberichte oder sowas. Es gab aber auch die typischen Überdosierungen, also Leute mit Ende 20, Anfang 30, die tatsächlich an einer Überdosis gestorben sind, aber zum geringeren Teil.
Der gleichen Ansicht ist ebenfalls Dr. Schneider vom Indro e.V. aus Münster.
Deswegen ist es auch schwierig, die Definition Drogentoter. Was ist ein Drogentoter? Also derjenige, der mit der Spritze im Arm irgendwie auf der Straße gefunden wird. Was ist mit dem, der im Krankenhaus an Leberzirrhose stirbt, aber nicht unter den Drogentoten gezählt wird? Mhm. Also ich würde sagen, die Zahl ist eigentlich viel höher, als offiziell angegeben wird.
Auch wenn es schwer ist, die genauen Todesursachen zu identifizieren, sind sich die Experten einig darüber, dass vor allem der Mischkonsum von Opiaten bzw. Opioiden, Medikamenten wie vermehrt Lyrica mit seinem Wirkstoff Pregabalin, Alkohol und Cannabis sowie das zunehmende Alter die Todeszahlen nach oben schnellen lassen.
Ja, das ist also nicht auf sicherlich nur einen Grund zurückzuführen. Da gibt es mehrere, aus meiner Sicht zumindest. Zum einen werden die Suchtkranken immer älter. Das ist sicherlich ein Effekt. Dann ist der Konsum, der Mischkonsum deutlich mehr geworden. Besonders eben halt auch der zusätzliche Konsum von Lyrica, Pregabalin, spielt da sicherlich eine große Rolle. Und die Leute konsumieren ja sowieso schon immer zwischen 3, manchmal 4 so oder 5 verschiedene Substanzen. Und wenn dann nun noch eine dazukommt und die dann eben halt auch noch auf Herz-Kreislauf und Atmung geht, ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass es dann auch mehr Leute dahin rafft.
So sieht auch die Bundesregierung die Gründe für die Todesfälle wie in den Vorjahren, in dem Konsum von Opiaten allein oder in Verbindung mit anderen Rauschgiftarten oder Substanzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verunreinigung der konsumierten Substanzen. Auf der Webseite Drogeninfo Berlin ist die Rede von diversen Zusätzen wie Sand, Zucker, Salz oder einfach Erbsenmehl bis hin zu äußerst gefährlichen Streckmitteln wie Quecksilber und Blei in den Proben. Das bei Cannabis am weitesten verbreitete Streckmittel scheint derzeit Brix zu sein. Es enthält Flüssigkunststoff und Zucker, die an den Blüten so antrocknen, dass der Betrug oft nicht sofort erkannt wird. Weiter wird aufgeführt, dass Heroin und Kokain gerne mit Lidocain, Phenacetin, Koffein, Prokain, Paracetamol, Acetylsalicylsäure und manchmal auch mit Ephedrin, Amphetamin sowie Methamphetamin gestreckt werden. Nicht zu vernachlässigen sind die oftmals desolaten hygienischen Rahmenbedingungen, in denen sich die Konsumenten bewegen, die zu gefährlichen Infektionen führen können.
Aber das Leben unter unhygienischen Bedingungen, immer unter dem Stress sein, das besorgen zu müssen, das gepanschte Zeug, das ist ja kein reines Heroin oder irgendein Kokain oder sonst was auf dem Markt, das wird aus profitgierigen Gründen gepanscht bis zum geht nicht mehr. Daran erkranken die Leute hauptsächlich. Ne?
Herr Dr. Schneider unterstreicht an dieser Stelle explizit die Sinnhaftigkeit von Konsumräumen, auch bekannt als sogenannte Fixerstuben.
Da wir einen Drogenkonsumraum hier haben, würde ich sagen, natürlich äußerst sinnvoll. Also auf jeden Fall reduziert sie die Möglichkeit von Überdosierung im öffentlichen Raum. Sie schafft einen Schutzraum für drogenabhängige Menschen, unter hygienisch kontrollierten Bedingungen konsumieren zu können, was mir sehr wichtig ist, nicht unter diesen stressreichen Bedingungen draußen auf der Straße mit Wasser aus der Pfütze am besten noch. Infektionsprophylaxe ist eine ganz wesentliche Voraussetzung von einem Drogenkonsumraum, um die sinnvolle Anwendung darzustellen, dass sie sich nicht mit AIDS oder Hepatitis C infizieren, dass sie cleanes Spritzbesteck bekommen, dass sie Aufklärung erhalten über die verschiedenen Maßnahmen, wie zum Beispiel immer sein eigenes Pfändchen oder Löffel zu benutzen, keine Filter aufzukochen. Alles diese Dinge sind äußerst wichtig und zeigen, dass also immer wieder mit den Leuten Gespräche führt. Oder ich sag mal so, nicht der Drogenkonsumraum an sich, sondern dieses niedrigschwellige Hilfezentrum, was drumherum gewoben sein muss. Ein reiner Drogenkonsumraum wird es auch nicht so bringen, sondern muss eingebettet sein im Gesamtkatalog von Hilfe.
Aber auch die oftmals prekären Wohnsituationen sowie die Emotionen abhängigkeitserkrankter Menschen sind vor allem in der Winterzeit wichtige Faktoren. So meint Herr Moch vom Café Connection.
Es war natürlich auch über den Winter. Das ist natürlich immer so eine Zeit, wo es für die Leute noch mal schwieriger wird, sage ich mal. Ne? Einmal natürlich ganz banal wegen Temperaturen. Die Leute sind viel draußen, es gibt ja auch viele Obdachlose, die Drogen konsumieren. Aber vielleicht auch emotional, gerade das Thema Weihnachten und Jahreswechsel und so, beschäftigt die Leute natürlich auch immer. Man wird immer wieder konfrontiert. Das ist eher spekulativ, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es dann auch um das Thema Überdosis geht oder vielleicht auch Konsumzeiten, in denen, was weiß ich, in einem Zeitraum von 2 Monaten vielleicht heftiger konsumiert wird als in anderen, dass das zu einer erhöhten Anzahl von Todesfällen führen kann.
Nicht zu vernachlässigen ist aber auch der Blick auf das große Ganze, auf unsere Gesellschaft und den immer zunehmenden Leistungsdruck, der auf den Menschen lastet. So gibt es immer mehr Menschen in prekären Lebenssituationen, die vermehrt zu Drogen greifen, was durchaus ein gesellschaftlicher Grund für den Anstieg der Drogentoten sein kann. So meint Herr Kerbs von Elrond.
Ich erkläre mir das eben durch Entwicklung unserer Gesellschaft. Das ist da für mich einfach der Ansatz. Wie ich das wahrnehme, dass sozial schwache Menschen zunehmen, die Anzahl dieser und die auch weiter mehr vernachlässigt werden. Neoliberale Tendenz und mehr leistungsorientiert und gewinnoptimierend orientiert und diese wirtschaftlichen Dinge dann vor. Ja, das ist aus meiner Betrachtung so. Mindestens ein Grund für, dass Menschen eben zunehmend mehr Drogen nehmen und dann eben auch daran sterben.
Wenn man sieht, dass sich die Zahl der verstorbenen Abhängigkeitserkrankten von 8 auf 22 gesteigert hat, dann kommt die Frage auf, ob es sich hierbei um einen einmaligen Ausrutscher in Osnabrück handelt. Die Experten sind hier unterschiedlicher Meinung. Herr Kirchhoff und Herr Ziplis von den Suchtberatungsstellen sehen es eher als einen Ausrutscher.
Ich glaube, dass es in der Form schon ein Ausrutscher war. Es war viel. Und ich würde mal einfach so prognostizieren, in diesem Jahr werden es wahrscheinlich ein bisschen weniger werden. Aber es kann natürlich auch durchaus anders sein. Ich glaube, es war einfach in dem Jahr so, dass viele Leute einfach davon betroffen waren, multipler Substanzkonsum, altersbedingt, Suchtfolgeerkrankungen, die ohnehin schon da waren. Und dann sterben einfach auch Leute daran.
Ja, eben immer so 10 bis 13 Leute, das war der Osnabrücker Durchschnitt. Jetzt 23 und das ist jetzt das erste Jahr. Wenn es jetzt dieses Jahr nochmal so ist, dann kann man da eine Tendenz ablesen. Jetzt einmalig war das auf jeden Fall ein Ausreißer, wo wirklich viele Faktoren zusammenkamen und auch ein bisschen Zufall.
Herr Rogowski vom Amäus-Klinikum sieht es folgendermaßen.
Ich glaube nicht, dass es ein Ausrutscher ist. Ich glaube schon, dass da noch was einiges auf uns zukommt. Gerade mit den Medikamenten, die Substanzen, die im Osten hergestellt werden, in Tschechien, wie Crystal Meth, diese Sachen, die ja in Norddeutschland noch gar nicht richtig am Start sind. Dass sich, wenn die Drogenpolitik auch nicht ändert oder da man heiter vorangeht, dass da die Drogenzahlen bestimmt die jetzigen Daten erreichen werden im nächsten Jahr.
Um eine Wiederholung der hohen Anzahl an Drogentoten zu verhindern, bringen die Experten verschiedene Vorschläge. Alle sind sich jedoch einig darin, dass das Angebot sowohl an niederschwelligen wie auch höherschwelligen Maßnahmen ausgebaut, aber auch gefestigt werden muss. Auch ist der immer größer werdende Mangel an bezahlbaren Wohnräumen in den Städten problematisch, da die immer weiter steigenden Mieten für suchterkrankte Menschen nicht mehr zu bewältigen sind und somit oftmals ein Leben in der Obdachlosigkeit vorprogrammiert ist.
Senken kann man immer die Anzahl der Drogentoten, wenn es mehr Angebote für suchtkranke Menschen gibt. Und mir fallen da natürlich persönlich Sachen ein wie Wohnangebote für langjährig drogenabhängige Menschen, was es ja so im Bereich Alkoholerkrankungen schon seit vielen Jahren gibt. Und da gibt es natürlich im Bereich der illegalen Drogen einfach wenig Angebote. Und das hängt immer ein bisschen so gerade von der politischen Stimmungslage ab. Und wenn dann zum Beispiel gesagt wird, so jetzt müssen wir mal in die jungen Leute investieren, weil die sind ja unser zukünftiges Kapital, dann werden wieder neue Präventionsangebote aufgelegt und dann werden in der Regel Modellprojekte finanziert, in der Regel so über 2-3 Jahre. Und wenn die dann ausgelaufen sind, dann lösen sie sich häufig in Luft aus.
Das große Problem ist, dass abhängigkeitserkrankte Menschen nur eine sehr kleine Lobby haben und sowohl Bund wie auch Länder diese Personen gerne übersieht. So zahlen die Rentenversicherungsträger eher einem Menschen mit einem körperlichen Leiden eine Reha-Maßnahme als einem Menschen mit einer Suchtproblematik, da der suchterkrankte Mensch schwerer wieder an den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln ist.
Letztendlich, Drogenabhängige haben natürlich in unserer Gesellschaft auch keine große Lobby. Also wir kriegen es hier in der Beratung natürlich alleine über sowas mit, wie ist das zum Beispiel mit Bewilligung von Therapien. Und man kriegt da deutlich mit von den Kostenträgern, Drogenabhängige, das sind die Patienten, da wird nicht gerne Geld investiert, weil die Rückfallquote einfach doch sehr hoch ist. Und wenn zum Beispiel der Rentenversicherungsträger in eine medizinische Reha investiert, weil jemand ein Rückenleiden hat, dann macht dir das tausendmal eher, weil die Prognose, dass dieser Mensch wieder arbeiten geht, einfach wesentlich höher ist, als wenn es um Suchtkranken geht.
Weiter zu erwähnende Vorschläge der Experten sind der Ausbau von Präventionsmaßnahmen sowie das Aufnehmen von pharmazeutischen Produkten in das Betäubungsmittelgesetz. Auch wurde erwähnt, dass durch eine eventuelle Legalisierung von bestimmten Substanzen und der dadurch einhergehenden Entkriminalisierung des Drogenkonsums eine Zunahme der Todesfälle verhindert werden könnte. Zu all diesen Vorschlägen gehört natürlich auch, viel Gremien- und Überzeugungsarbeit in Berlin zu leisten, um auch die Institutionen der Regierung auf das Thema der Zunahme von Drogentoten zu sensibilisieren.
Ich merke schon, dass ich jetzt aufhören muss. Oh Mama, 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 komm, mach mir einen Schuss mit Morphium und Heroin. Opium und Rosamin oder gib mir Lysergs, eure Diethylamid. Mescalin und Nepalshit.
Was im soeben gehörten Song von Hannes Wader noch amüsant erscheint, erweist sich aktuell als traurige Realität. Herr Rogowski, Ameos Klinikum Osnabrück, erklärt, wieso ein Cocktail sich oftmals zusammensetzt.
Und all unsere Patienten sind ja polytox, von mehreren Stoffen abhängig. Also durchschnittlicher Konsument nimmt ja eine Flasche Wodka pro Tag, 10 Tabletten Benzodiazepine, alles mit Palm am Ende ist, oder eben 20 bis 30 Lyrica pro Tag. Und dazu noch 6 Mal Heroin, das ist der Tageskonsum. Und wenn man dann natürlich Alkohol und die Medikamente und das Heroin mischt, kommt es häufig zu Überdosierungen, zu toxischen Reaktionen und zu vielen Todesfällen.
Wie sieht der reale Alltag eines Konsumenten aus? Welche Drogen werden konsumiert? Und machen sich suchterkrankte Menschen Gedanken über die Gefahren, denen sie sich aussetzen? Hierzu haben wir einen Konsumenten befragen können. Zur Wahrung seiner Anonymität nennen wir keinen Namen und haben seine Stimme verfremdet.
Ich konsumiere Drogen seit 25 Jahren. Ich habe eigentlich sämtliche Drogen schon ausprobiert, außer Amphetamin. Also ich habe mich jeden Tag so breit gemacht jedes Mal. Also ich habe mir manchmal 30 Drogen am Tag gemacht. Und dann noch nicht mal von einer Sorte, sondern gleich ein Cocktail mit Heroin, Kokain und dann noch was schon Tabletten noch, alles auf dem Löffel, zusammen vermischt und dann intravenös konsumiert. Das Schlimmste an einer Drogenabhängigkeit ist an sich die Abhängigkeit an sich selber, die sich immer wieder spiegelt, ne? In vielen Situationen so. Ich habe sämtliche Gefühle, sei es in Eifersucht, sei es Enttäuschung, sei es Verletzung, alles Mögliche, sämtliche Gefühle mit Drogen untergemacht. Mhm. So.
Und während Sie Drogen genommen haben, war Ihnen dann bewusst, welche Gefahren Ihnen damit drohen?
Ich hab mich überschätzt, ne? Ganz ehrlich gesagt. So, ne? Ich habe mich selber überschätzt. Ich habe gedacht, ich bin da, naja, ich bin unverwundbar. Also man erlebt einen körperlichen Zerfall, den man gar nicht so, erstmal, dem man sich gar nicht so bewusst wird, so wenn man dauernd unter Drogen steht, so eine Schulter, Gelenke zertrümmert, Wundheilungsstörung, dreimal operiert, Gelenk rausgenommen, Hüftgelenk dreimal operiert, Hüftgelenk. Künstliches reingekommen. Auch wegen Drogenkonsum, ganz ehrlich. Aber ich wegen Drogenkonsum verloren.
Wie wir schon zu Beginn gehört haben, erklären sich die Experten den Anstieg der Drogentoten vor allem durch den Mischkonsum verschiedener Substanzen. Dies führt uns zu der Fragestellung, welche Drogen eigentlich in Osnabrück konsumiert werden und welche extrem gefährlich sind. Die befragten Experten sind sich recht einig und erzählen aus ihren Erfahrungen heraus, dass nach wie vor die klassischen Drogen wie Heroin und Kokain in Osnabrück weit verbreitet sind und entsprechend konsumiert werden. Fälle von Crystal Meth sind in Osnabrück nur sehr vereinzelt aufgetreten und spielen derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Nicht minder gefährlich und verbreitet sind jedoch der Konsum von Alkohol, Cannabis und Medikamenten. Besonders hervorgehoben wurde an dieser Stelle vor allem das Medikament Lyrica mit seinem Wirkstoff Pregabalin. Aufgrund der einfachen und günstigen Verfügbarkeit gilt Lyrica derzeit als Schwarzmarktdroge Nummer 1.
Der zusätzliche Konsum von Lyrica, Pregabalin.
Lyrica bzw. der Wirkstoff Pregabalin.
Pregabalin, Lyrica. Lyrica zum Beispiel.
Am meisten mit Lyrica. Jetzt, wo Lyrica auch auf den Markt gekommen ist. Ich habe 8 sehr gute Freunde verloren dadurch. Viele. Eben halt mit dem Konsum im Zusammenhang mit Tabletten, Alkohol und so. Einen habe ich persönlich sogar am Bett besucht, wo er im Koma lag. Ne? Der hat 50 Lyrica gefressen. Ich verstehe nicht, wie er 50 Tabletten fressen kann.
Was macht dieses Medikament mit seinem Wirkstoff Pregabalin so gefährlich und warum wird ihm so viel Relevanz beigemessen?
Sehr schnell vergeben werden von den Hausärzten, auf dem Schwarzmarkt existieren für billig Geld. Eine Pille Pregabalin kann ich schon für 1 Euro kaufen und man bekommt es an jeder Ecke. Mittlerweile ist Pregabalin unser schlimmstes Problem.
Das ist das Schwarzmarktmedikament Nummer 1 jetzt schon seit 3-4 Jahren und das mit einem hohen Abhängigkeitspotenzial sehr szenebestimmend ist, das würde ich jetzt sagen, ist das prägnanteste aktuell. Und dann ist es ja die Streitfrage, was da an Gefährlichkeit ist. Beim Pregabalin ist vor allem die Entzugssymptomatik gefährlich. Also wenn Leute einen hohen Spiegel aufgebaut haben und dann von heute auf morgen damit aufhören müssen oder sollen, wenn sie in Haft gehen oder sonst wie gerade keine Knete haben, dann sind die Entzugssymptome da so unberechenbar, dass die Leute spontan krampfen, umfallen, epileptische Anfälle bekommen.
Genauso gefährlich wie die klassischen Drogen, bisher aber weitgehend unbekannt in der Gesellschaft, sind die sogenannten Legal Highs. In der Szene bekannt als Spice, Badesalze oder auch Cloud9. Legal Highs sind Drogen, die frei verkäuflich sind und sich aus verschiedenen Kräutern und chemischen Substanzen zusammensetzen. Diese Mischungen sind, je nach gewünschter Wirkung, versetzt mit synthetischen Cannabinoiden, amphetaminähnlichen Stoffen oder mit sogenannten Herbal Ecstasy. Die genauen Zusammensetzungen dieser Mischungen sind oftmals nicht bekannt und der Reinheitsgrad der Wirkbestandteile nicht sichergestellt. Giftige Verunreinigungen sind daher nicht ausgeschlossen, sondern eher die Regel. Bei einer Online-Befragung zum Thema Legal Highs des Center for Drug Research der Goethe-Universität Frankfurt im Jahr 2011 berichteten Konsumenten über Nebenwirkungen wie Angstzustände, Kopfschmerzen, Übelkeit, Herzrasen, Kreislaufprobleme, Kreislaufversagen und Ohnmacht, sowie über Vergiftungen, Wahnvorstellungen und Psychosen. Deutschlandweit gab es Fälle mit schweren bzw. lebensgefährlichen Intoxikationen nach Konsum von neuen Substanzen. Nach dem Mischkonsum von Legal Highs starben in den vergangenen Jahren nachweislich bereits mehrere Menschen.
Der ganze Bereich der Legal Highs ist was, was in den letzten Jahren total aufgekommen ist und mit katastrophalen Konsequenzen, finde ich. Ich kriege momentan in der Praxis einfach mit, dass speziell die sehr, sehr jungen Leute, die besorgen sich über das Internet, besorgen die sich die sogenannten Kräutermischungen, Legal Highs, die meiner Meinung nach 15-mal gefährlicher sind als normales Cannabis. Und die landen dann in der Psychiatrie mit einer Psychose.
Ähnlich sieht das auch Herr Moch.
Vor allem dadurch gefährlich, es ist ja mehr oder weniger frei zugänglich übers Internet. Über eben diese Decknamen, sage ich mal. Die Justiz kommt nicht hinterher, um die Inhaltsstoffe zu verbieten. Mhm. Da werden die Rezepturen einfach verändert und schon ist es für eine Zeit wieder legal und kann halt übers Internet bestellt werden. Ne? Und das ist auch so ziemlich von jedem. Gerade auch für jüngere Leute, die vielleicht wenig Informationen über das Thema Drogen haben oder es einfach mal ausprobieren möchten, ist das natürlich eine Gefahr. Und wie gesagt, es sind sehr starke Substanzen, chemische Cannabinoide vor allem, die sehr viel stärker sind als die organische Form, sage ich mal. Wesentlich stärker als gängiges Straßencannabis, würde ich sagen. Und daher ist das auf jeden Fall gefährlich.
Auch das Bundeskriminalamt bestätigt, seit 2010 seien mehrere hunderte Fälle registriert worden, bei denen der Konsum von Legal Highs zu teils lebensgefährlichen Folgen führte. 2015 waren laut BKA bundesweit 39 Menschen nach der Einnahme der neuen psychoaktiven Stoffe oder in Verbindung mit anderen Substanzen gestorben. 2014 waren es noch 25. Im Zusammenhang mit den Drogentoten kommen wir nicht umhin, auch über die Legalisierung von Drogen zu reden. Legalisierung von Drogen ist ein abendfüllendes Thema und kann an dieser Stelle leider nur kurz angerissen werden. Dennoch haben wir die Experten auch zu diesem heiklen und vor allem kontrovers diskutierten Thema befragt. An dieser Stelle sei besonders hervorgehoben, dass die Experten hier für sich selber sprechen und nicht das Leitbild ihrer Einrichtungen wiedergeben. Die Fachleute zeigten in den Interviews teilweise sehr unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema. Gemeinsam stehen jedoch alle Interviewpartner der Legalisierungsfrage kritisch gegenüber. Dies jedoch nicht in dem Sinne von Ja oder Nein, sondern eher in der Frage nach dem Wie und Was.
Legalisierung von Drogen haben wir uns schon geleistet. Da gibt es schon zwei Drogen. Die eine kostet uns so um die 100.000 Leute pro Jahr an Drogentoten von legalen Drogen, nämlich das Rauchen. Bei den Alkohol liegt es etwa bei 60, manche sagen 70.000 Toten, die wir uns leisten. Da sind die 2.300 illegal Drogenkranken eher ein Klacks, so makaber sich das anhört. Ich sehe eine ganze Reihe von Möglichkeiten im medizinischen Bereich. Da kann man eine ganze Menge machen, da kann man einiges machen. Da sollte man auch, denke ich, Forscher vorgehen. Das Donabiol gibt es ja zum Beispiel inzwischen auch schon als Möglichkeit. Aber so, dass man sagt, also jeder soll jetzt eben halt immer auch sein Pfeifchen rauchen, das ist für mich nicht so akzeptabel, sage ich mal. Es ist sicherlich für mich also überhaupt gar keine Frage, dass für Leute bis 21 Haschisch überhaupt nichts ist. Haschisch macht, das haben wiederholte Untersuchungen erwiesen, irreversible Veränderungen im Gehirn von den Leuten, die das konsumieren. Aber wenn jemand zum Beispiel komplexe Dinge, weil seine Form zu denken verändert worden ist durch das Haschisch, komplexe Dinge nicht mehr bearbeiten kann, wird er zum Beispiel schlechter in der Schule oder kann bestimmte Ausbildungen nicht mehr machen.
Herr Dr. Schneider vom Indro e.V. in Münster steht einer Legalisierung aller Drogen ein wenig offener gegenüber.
Legalisierung nicht im kapitalistischen Sinne, also wo alles freigeben und wo jetzt eine Börse notiert, sondern staatlich kontrolliert, reguliert. Ne? Also dann über Lizenzvergaben, wie auch immer, kann man das hier regeln. Ich favorisiere immer noch das Coffeeshop, also für Cannabis jetzt das Coffeeshop-Modell. Da muss natürlich was gemacht werden, um den illegalen Markt abzubauen. Darf man natürlich nicht nur bei Cannabis stehen bleiben als die gute Droge, sondern da muss alles einbezogen werden. Ne? Und da kann man Abgabezentren einrichten mit Präventionsmaßnahmen etc. pp.
Sollte es zu einer entsprechenden Legalisierung kommen, sind sich alle Experten einig, dass es vor allem eine Aufgabe des Bundes ist, Regulierungen zur Abgabe und Verkauf dieser Substanzen zu erarbeiten. So könnten Cannabisprodukte, ähnlich wie in den Niederlanden, in Coffeeshop-ähnlichen Geschäften verkauft werden und härtere Drogen unter ärztlicher Aufsicht verabreicht werden. Die Drogenpolitik der Niederlande erlaubt zum Beispiel einen Erwerb einer geringen Menge von Cannabis, um zu verhindern, dass Konsumenten in den Schwarzmarkt einsteigen müssen. Es wird vermutet, dass Cannabiskonsumenten seltener an härtere Drogen wie zum Beispiel Heroin geraten. Daher dürfen in den Niederlanden bis zu 5 Gramm Cannabis pro Person an niederländische Staatsbürger verkauft werden. Hierfür gibt es 670 Coffeeshops. Die Drogensterblichkeit ist in den Niederlanden zurückgegangen und ist geringer als in Deutschland.
Es hat ja auch gut positive Aspekte. Gewisse Derivate im Cannabis sind zum Beispiel gegen Hirntumore. Man weiß, Hirntumore werden im Wachstum gemindert oder bilden sich sogar zurück. 5.000 Menschen in Israel werden mit Cannabis behandelt, weil sie Hirntumore haben. Also warum nicht für die Medizin? Wenn jemand Schmerzen hat und es hilft ihm, ja mein Gott, soll er einen Joint rauchen. Warum muss ein alter Mensch in die Illegalität abrutschen, nach Holland fahren, sich Stoff besorgen, nur damit er nicht die Schmerzen hat? Also da sollte man schon verifizieren und gucken, was ist gut, was ist schlecht. Freigabe ja, warum nicht, aber dann kontrolliert. Und da muss man gucken, wo gibt man es ab.
Ein weiterer Vorteil einer regulierten Ausgabe von Drogen wäre eine Qualitätssicherung der Substanzen. So könnten zum Beispiel Konsumenten in Coffeeshops direkt auf dem Produkt ersehen, wie hoch der THC-Anteil ist.
Eine Legalisierung hätte zur Folge, dass man es entkriminalisiert, dass der Staat die Möglichkeit hätte, auch den Anbau zu kontrollieren. Weil auch bei Cannabis ist es so, dass dort Streckstoffe zu finden sind, die halt häufig auch großen Schaden anrichten können. Und wenn Cannabis halt frei erhältlich wäre, könnte der Staat das halt kontrollieren, den Anbau. Und dann wüsste man zumindest, dass man diese Streckstoffe da raushalten kann.
Auch das unter ärztlicher Aufsicht verabreichte Heroin wäre rein und keine gestreckte Substanz, welche dem Körper umso mehr Schaden zufügen könnte.
Wenn man dann wüsste, es gibt eine bestimmte Qualität und die Leute wissen, was sie konsumieren, wäre das für mich absolut hilfreich.
Der Bundestag in Deutschland hat ein Gesetz beschlossen, das Krankenkassen dazu verpflichtet, Schwerkranken Cannabis als Schmerzmittel zu bezahlen. Dieses Gesetz ist am 1. März 2017 in Kraft getreten. Auf die Drogentoten angesprochen, erzählte der Betroffene Folgendes.
Aber das Schlimmste ist so, man ist nach einer Woche schon vergessen. Wenn man klar ist, dann denkt man drüber nach. Ich denke da ziemlich oft drüber nach, dass ich, wenn ich jetzt einer mal der Opfer sein sollte, oder einer, der Drogen tut, irgendwann mal selber sein sollte, dass eigentlich die ganzen Freunde oder angeblichen Freunde, die man so hat, dass die einen schon nach einer Woche vergessen.
Fest steht, dass die Zahl der Drogentoten in Osnabrück ein trauriger Höhepunkt ist. Doch Herr Schwichtenberg versucht, wie wir auch, positiv in die Zukunft zu blicken.
Die Hoffnung ist eigentlich immer, dass es besser wird. Das ist ja auch eine der Haupteigenschaften, die man als Mensch, der mit Suchtkranken zu tun hat, haben muss. Das ist Optimismus. Es wird irgendwie besser.
Lassen wir uns beenden, wie wir es immer machen, indem wir eine Menschenkette bilden. Leute, heute schließen mit einem Segen, den wir kennen, von den Toten Hosen. In welchen Tiefen und welchen Höhen wir schon waren. Drei Kreuze. Dass wir alle noch hier sind. Tschüss.
Weiß, dass ich richtig bin. In welchen Höhen und welchen Tiefen wir gemeinsam